Soweit etwas zu Büchern. Das ein oder andere Buch werde ich noch während dem Vortrag versuchen, euch zu zeigen. Und jetzt stehe ich also vor dieser schweren Aufgabe, euch bis zum Kaffeetrinken wach zu halten. Alexander Seibel ist ja bekannt für Komplimente. Ja, ihr lacht. Vor Mittagessen meint er, wenn man mich sähe, dann sähe ich aus, als würde ich vor der Hinrichtung stehen. Allerdings hat er schlechte Augen, hat er auch dabei gesagt. Vielleicht hat er doch jemand anders angeguckt. Aber ich glaube, das trifft schon ein bisschen meine Situation, denn wenn ich an die Herausforderung denke, die mir dieser Text und diese Aufgabe hier stellt, dann wird es einem doch bang ums Herz. Ich werde den Erwartungen nicht entsprechen können, von der Seelsorge Jesu zu lernen, gerade in diesen Kapiteln. Ich werde auch gar nicht sehr viel über Johannes 11 sagen können, weil man das Leben von Maria und Martha Lukas 10 einbeziehen muss, wo wir die beiden näher kennenlernen. Und ich werde auch den beiden Personen nicht entsprechen können. Martha und Maria jeweils verdienen ein viel besseres und ausführliches Lebensbild, aber ich kann das einfach jetzt in 40 Minuten sicherlich nicht befriedigend erklären. Ich will versuchen zu tun, was ich kann, und bitte euch, darüber weiter nachzudenken. So ein reiches Thema, ein wichtiges Thema, und ich möchte einige Bibelstellen lesen. Einmal zunächst aus Lukas 10, werde mich auch nicht zu lange da aufhalten können. Da werden wir vor allem auch auf Martha eingehen. Ab Vers 38, da sehen wir dann Jesus auf dem Weg in Richtung Jerusalem. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine gewisse Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Oder man kann auch übersetzen, Martha wurde abgezogen durch vieles Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach: Herr, kümmert es sich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage ihr nun, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge, eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, welches nicht von ihr genommen wird. Wir finden nur drei Begebenheiten, wo diese beiden Schwestern erwähnt werden. Das war die erste. Die zweite finden wir dann in Johannes Kapitel 11, ein sehr langes Kapitel. Und ich werde nur einzelne Verse herauspicken. Johannes 11, Vers 20, weil hier wieder etwas von dem Charakter dieser beiden Frauen deutlich wird. Martha nun, als sie hörte, wir befinden uns hier nach dem Tod des Lazarus und vor seiner Auferweckung. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesu: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, dass was irgend du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Dann noch Vers 32. Als nun Martha dahin kam, wo Jesus war, sie sind hier, Entschuldigung, als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm: Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, seufzte er tief im Geist und erschütterte sich. Und dann die dritte Stelle, ein Kapitel weiter, ein sehr bekanntes Kapitel, Johannes 12, ab Vers 1. Vielleicht lese ich schon den letzten Vers aus Kapitel 11 dazu, damit wir so ein bisschen die Stimmung damals vor Augen haben. Es hatten aber die hohen Priester und die Pharisäer Befehl gegeben, dass, wenn jemand wisse, wo er, Jesus, sei, er es anzeigen solle, damit sie ihn griffen. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus, der Gestorbene, war, welchen Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm, dem Herrn Jesus, nun daselbst ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tische lagen. Und da nahm Maria ein Pfund Salbe von echter, sehr kostbarer Narde, salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde vom Geruch der Salbe erfüllt. Sagt nun einer von seinen Jüngern, Judas, Simons Sohn, der Iskariot, der ihn überliefern sollte, warum ist die Salbe nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war, die Kasse trug, hatte und trug, was eingelegt wurde. Und da sprach Jesus, erlaube ihr, es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben, denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Unterschiedliche Schwestern. Auch wenn wir jetzt nur 3 kurze Berichte oder kurze Szenen aus dem Leben dieser Schwestern gelesen haben, können wir annehmen, dass es mehr Begegnungen gegeben hat, die uns die Bibel auch nicht schildert. Der Jesus war besonders in den letzten Wochen seines Lebens oft in Bethanien, mit großer Wahrscheinlichkeit oft auch hier im Haus dieser Schwestern. Und das finde ich sehr, sehr schön, denn hier ist ja im Lukas-Evangelium der Jesus mit seinen Jüngern ab Kapitel 9 auf dem Weg nach Jerusalem. Er hat sein Angesicht festgestellt, es geht immer näher nach Jerusalem zur Kreuzigung. Und wir lesen gerade im Lukas-Evangelium, wie der Jesus verworfen wurde. Und er einmal den Jüngern oder einem sagen musste, der ihm folgen wollte, bitte sei vorsichtig mit deiner Euphorie. Ich erinnere mich daran, die Vögel, die haben Nester für ihre Jungen, wo sie sich hinlegen. Und die Füchse haben Höhlen für ihre Jungen. Aber, und dann zeigt er auf sich, der Sohn des Menschen hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Und das können wir in den Evangelien, besonders auch in Lukas, nachverfolgen, wie der Jesus tatsächlich kein Zuhause hatte, wirklich in Armut lebte und schließlich am Kreuz auch nicht hatte, wo er sein Haupt hinlegen konnte, denn er neigte sein Haupt und übergab seinen Geist. Und doch finden wir gerade auch im Lukas-Evangelium und Johannes Bethanien. Ein Dorf und ein Haus, wo er willkommen war, angesichts der Tatsache, dass der Jesus schon steckbrieflich, wie wir gelesen haben, gesucht wurde. Bethanien kann man übersetzen mit Haus des Elends oder auch Haus der Armen, etwa 2,7 Kilometer von Jerusalem entfernt, also eine halbe bis dreiviertel Stunde Fußweg, je nachdem, wie gut man zu Fuß ist oder wie alt man ist. Möglicherweise, das kann man nicht so genau sagen, eine Krankensiedlung, Haus des Elends, Haus der Armen. Auf jeden Fall wohnte hier auch Simon der Aussätzige, in dessen Haus wir auch hier finden. Matthäus 26, Vers 6, wo auch die Salbung hier stattfand. Vielleicht ein Dorf, um das man normalerweise einen Bogen macht, aber wo der Jesus gern einkehrte. Man hat den Eindruck, dass Bethanien so etwas war wie ein Zufluchtsort für den Herrn Jesus. Wir lesen immer wieder in Evangelien, wenn er in Jerusalem gepredigt hatte, alle gingen nach Hause, aber der Jesus ging nach Bethanien und übernachtete da selbst. Wie schön, dass es hier ein Dorf gab und ein Haus, 2 Häuser im Grunde, wo der Jesus ein wenig Ruhe fand und ein Zuhause hatte. Dort hatte man ihn aufgenommen und hier lebten also 3 leibliche Geschwister in Lukas 10 in dem Haus der Martha, Lazarus, Martha Maria. Über Lazarus haben wir jetzt keine Zeit, darüber nachzusprechen, sondern es geht hier um die beiden verschiedenen Schwestern. Sehr verschiedene originelle Persönlichkeiten und deren Leben und Charakter drei wichtige Aspekte eines echten Christseins widerspiegeln und auch einer lebendigen Gemeinde, wie ich meine. Lazarus spricht einmal besonders in der letzten Szene von Gemeinschaft. Er wurde Freund des Herrn genannt und das Letzte, was wir von ihm lesen, ist, dass er mit dem Herrn Jesus zu Tische lag und das ist ja Ausdruck einer ganz engen, tiefen Gemeinschaft, Ausdruck von Freundschaft, von Vertrauen. Martha fällt auf durch was? Arbeit, Dienst, ganz genau. Und Maria fällt auf durch Hingabe, durch Anbetung. Und ich glaube, diese drei Aspekte sollten im Leben eines jeden Jünger Jesus irgendwie zu erkennen sein. Gemeinschaft im Herrn, Dienst für den Herrn. Und wie schön wäre das, wenn diese Hingabe und die Anbetung der Maria auch in unserem Leben zu finden wäre. Gleichzeitig sind das drei Aspekte einer biblischen Gemeinde. Gemeinschaft, Gemeinde hat was mit Gemeinschaft zu tun. Und dann Dienst natürlich, aber dann auch vor allem die Liebe zum Herrn, die Hingabe, die Anbetung. Und das ist auch interessant, nur nebenbei erwähnt, dass in demselben Kapitel Lukas 10 uns eine Herberge vorgestellt wird, mit einem Herbergsvater, und wo dann die, im Bilde gesprochen, die kaputten Leute, die aufgesammelt werden, ein Zuhause finden, gepflegt werden, bis der Samariter, der gute Samariter wiederkommt. Auch ein schönes Bild von einer Gemeinde. Und anschließend finden wir hier Bethanien, das Haus der Martha. Da kann man auch mal drüber nachdenken. Also, wir werden uns jetzt nur einen Augenblick befassen mit den beiden Schwestern, wie der Jesus sie seelsorgerlich begleitet und indirekt natürlich auch die Jünger und uns, auch wenn ich das nur sehr kurz hier andeuten kann. Ich versuche zuerst etwas über Martha zu sagen. Sie hat einen sehr interessanten Namen, denn sie, der Name lautet auf Deutsch Herrin. Oh, richtig. Und wenn wir diese kurze Beschreibung der Bibel uns vor Augen halten, dann erkennen wir, es war eine extrovertierte Frau, nach außen gerichtet, ein Energiebündel, ein Wirbelwind, kontaktfreudig, rational, realistisch, gastfrei, initiativ. Und das zeigt gerade die erste Begegnung, die wir gelesen haben in Lukas Kapitel 10 und macht so ein bisschen ihren Charakter deutlich. Also eine Mischung aus Cholerik und Sanguinik, könnte man fast sagen. Der Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs, daran haben wir schon gedacht, Richtung Jerusalem. Und hier wird dann der Bericht begonnen mit den Worten, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein gewisses Dorf kam und eine gewisse Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Offensichtlich war sie Hausbesitzerin. Manche Ausleger meinen, man könnte daraus lesen, dass sie Witwe war. Ich weiß nicht, ob man das zwingend hier annehmen muss, aber das könnte ganz gut sein. Auf jeden Fall, sie war hier Hausbesitzerin und wohnte mit Lazarus und ihrer Schwester Maria in diesem Haus. Und sie nahm ihn auf in ihr Haus. Wir können erkennen, dass sie ihn auch in ihr Herz aufgenommen hatte, aber hier wird betont, sie nahm ihn in ihr Haus auf. Und das finde ich auch schön, denn das Haus ist der Lebensalltag für alle sichtbar und der Jesus durfte also nicht nur in Anführungsstrichen in ihr Herz, sondern auch in ihr Haus kommen und war dort eingeladen. Und nicht nur er, sondern auch die Jünger. Das wird ja auch deutlich. Es geht natürlich um den Herrn Jesus, der aufgenommen wird, aber im Gefolge waren auch die Jünger. Und das zeigt mal wieder, wie an so vielen Stellen, wer den Herrn Jesus in sein Leben aufnimmt, der muss auch die Jünger akzeptieren. Das ist ein Doppelpack, kann man nicht voneinander trennen. Und dass das sehr komische und originelle Persönlichkeiten waren, diese 12, das wissen wir alle, die brauche ich euch jetzt nicht beschreiben. Und wenn wir jetzt so durch die Reihen gucken, dann sehen wir die verschiedenen Gesichter. Der eine sieht aus wie vor der Hinrichtung, der andere ganz euphorisch und so weiter. Andere sind am Schlafen, weil er sehr müde ist. So war es damals bei den Jüngern, Zweifler, Nörgler, Besserwisser, Leute, die das Messer ziemlich locker hängen hatten und so weiter und so weiter. Aber, tja, einer hatte sie verbunden Das war der Jesus. Und das finde ich hier schön, dass die Martha den Herrn Jesus mit seinem Gefolge eingeladen hat. Ein ganz deutliches Bekenntnis zum Herrn und zu seinen Nachfolgern. Nicht nur mit Worten, sondern mit ganz praktischen Konsequenzen. Der Name der Maria dagegen bedeutet so etwas wie Bitterkeit. Kommt irgendwie von Myrrhe. Keine auffallende, dominierende Frau, also sehr verschiedene Schwestern. In allen Szenen finden wir sie sehr still, wenig Worte, manchmal überhaupt nicht, introvertiert. Und das Schöne ist und Interessante, alle drei Szenen zeigen uns, wie sie irgendwie mit den Füßen des Herrn Jesus zu tun hat. Sie ist immer zurückhaltend, mitfühlend, empfindsam, lernbereit und im entscheidenden Moment aber auch sehr, sehr mutig. Hier, Lukas 10, sie saß zu den Füßen Jesu und hörte seinem Wort, seiner Rede zu. Also sehr verschiedene Schwestern, einig in der Wertschätzung des Herrn. Und das sind zwei Charaktertypen, die auch in unseren Gemeinden, meine ich, sehr nötig sind und die wir brauchen und die natürlich in unserem Leben auch irgendwie zum Ausdruck kommen sollten. Aber beide haben die Seelsorge Jesu nötig. Martha braucht Korrektur, Zurechtweisung, Ermahnung. Und ich glaube, das ist bei allen Cholerikern und Sanguinikern sehr, sehr nötig, dass sie ermahnt werden und zurechtgewiesen werden, während Maria, die sehr empfindsame, melancholische Frau, wie mir scheint, Ermutigung braucht und Zuspruch braucht. Und das sollten wir auch von dem Herrn Jesus hier lernen. Ich hoffe, dass ich wenigstens ein paar Anregungen dazu geben kann. Zunächst wieder die Martha. Vers 40. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Dieses Aber ist ja so ein Fingerzeig. Macht uns auf eine Eigenschaft oder auf eine Sache aufmerksam, wo man genau hingucken sollte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Ich möchte das zunächst einmal sehr positiv sehen. Sie dient ihrem Namen zum Trotz, denn sie hieß ja Herrin. Und ich denke, das ist ein Zeichen der Wiedergeburt oder des neuen Lebens, denn von Natur aus sind wir nicht solche, die gerne dienen wollen, sondern wir möchten alle bedient werden, wir möchten unser eigener Herr sein und wenn es eben geht, auch Herr über andere. Aber der Jesus war in ihr Leben getreten, er, der als Herr und Schöpfer sich zum Diener machte, der macht uns, macht die Martha und auch uns, oder möchte er zu Dienerinnen und Dienern machen. Das geschieht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist meist ein längerer, manchmal auch ein schmerzlicher Prozess. Erinnern wir uns an Petrus, auch irgendwie charakterverwandt mit der Martha, an die Worte des Herrn, die letzten Worte an ihn. Als du jünger warst, gürtest du dich selbst, er wollte sein Herr sein, und wandeltest, wohin du wolltest. Aber wenn du alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Ja, das war das Langzeitprogramm des Herrn mit dem Petrus, seine Seelsorge an ihn. Das geschah nicht über Nacht, das wissen wir, das brauchte seine Zeit, den Petrus dahin zu bringen. Und so ist es schön zu sehen, wie der Jesus an uns wirken möchte, was er aus uns machen möchte und dass wir hier eine Frau von Natur aus, wie wir alle, keine Dienerin, sondern eine Herrin, doch bereit ist zu dienen. Nun haben wir ein großes Problem, auch wenn wir den Jesus in unser Herz, in unser Haus aufnehmen, dann ist nicht automatisch die Herrschsucht in unserem Leben verschwunden. Und oft ist es ja so, wenn wir endlich gelernt haben, dass wir als Christen nicht in der Politik oder im Wirtschaftsleben Ton angeben können und an den Hebeln der Macht sitzen, dann haben wir doch manchmal die Neigung, dann wenigstens im Kreis der Gemeinde und der Gläubigen eine Rolle zu spielen. Und wenn es eben geht, da auch so ein bisschen zu kommandieren, Herr zu sein und auch in der Gemeinde zu dienen, ist ja leider auch keine Selbstverständlichkeit. Und das ist interessant, genau ein Kapitel vor Lukas 10, in Lukas 9, Vers 46, da hat er Jesus von seinem Leidensweg gesprochen, angedeutet. Und die Jünger unterhalten sich darüber, wer der Größte unter ihnen sei. Ja, und das ist so typisch für die Jünger und auch für uns. Der Jesus möchte uns erziehen, zu leiden, diesen Weg zum Kreuz zu gehen, uns mitzunehmen dahin. Aber wir sind Gedanken ganz woanders. Und auch als Jünger fragen wir uns, wir machen das natürlich nicht so plump wie damals die 12, wer ist unter uns der Größte, sondern auf versteckte Weise ist das Denken doch in uns, dass wir doch dann hier im Kreis der Christen doch eine gewisse Rolle spielen. Auch in Lukas 22, ausgerechnet nach der Fußwaschung, wo der Jesus sich zum Diener macht, um die Füße der Jünger zu waschen, dann das Abendmahl auszuteilen, da finden wir wieder den Streit unter ihnen, wer wohl der Größte von ihnen sei. Interessant. Großes Problem damals wie heute. Und im dritten Johannesbrief, Vers 9, wir kennen alle den Diotrephes, er will der Erste sein. Also ein Gemeindeleiter, der nicht dienen möchte, sondern der herrschen möchte. Der Erste sein möchte. Offensichtlich zu allen Zeiten ein Problem für Jünger Jesu. Und wenn wir ehrlich sind, in unser Herzen gucken, dann müssen wir das auch in unserem Leben erkennen. Und ich glaube, dass hier die Ursache auch vieler Probleme in unseren Gemeinden liegt. Wenn wir alle die Gesinnung einer Maria hätten oder auch ja, eine geheiligte Art wie die Martha später, dann sähe es in unseren Gemeinden anders aus. Aber nehmen wir mal an, wir haben in der Schule des Herrn Jesus gelernt, zu dienen, das zu akzeptieren, und wir begeben uns in die Schule des Herrn, das zu lernen und zu üben. Dann taucht ein weiteres Problem auf, ein nächstes. Wenn wir dann schon dienen, dann sollen das doch auch alle anderen merken und sehen und anerkennen. Und wenn wir schon in der Welt nicht anerkannt sind, dann wollen wir doch wenigstens unter den evangelikalen Top Ten Diener sein, an die man sich gerne erinnert. Wenn wir schon keine Bundesverdienstkreuze von der Welt bekommen, dann doch Anerkennung von den Gläubigen oder unter den Christen einen Namen haben. Und das steckt in jedem von uns, gerade solche, die aktiv und extrovertiert sind, eine ganz große Gefahr. Ich denke gerne an den Grabstein von John Nelson Darby, ein Mann, der für den Herrn gelebt hat, sehr, sehr viel gearbeitet hat, sehr, sehr viel geschrieben hat, die Bibel ausgelegt hat, sämtliche Bücher der Bibel, fast in allen Weltteilen unterwegs war, um die Gläubigen zu unterrichten, zu belehren. Auf eigenen Wunsch stand auf seinem Grabstein John Nelson Darby als Unbekannter und Wohlbekannter, gestorben in dem Herrn am 29.04.1882, 81 Jahre alt, 2. Korinther 5, Vers 21. Wir wissen, da steht, den der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht. Und darunter ein Vers aus einem seiner vielen Lieder: Herr, lass mich allein auf dich warten. Mein Leben möge nur das eine sein, dir auf Erden unbekannt zu dienen und dann deine himmlische Freude zu teilen. Das reimt sich natürlich in der deutschen Übersetzung nicht, aber im Englischen ein sehr, sehr schönes Lied. Herr, das war sein Wunsch. Lass mich allein auf dich warten. Mein Leben möge nur das eine sein, dir auf Erden unbekannt zu dienen und dann deine himmlische Freude zu teilen. Das ist eine Gesinnung, die wünsche ich mir und uns allen. Oder denken wir an George Whitefield, wahrscheinlich den größten Evangelisten, den es je gegeben hat, der im 18. Jahrhundert in Verbindung mit John Wesley von Gott gebraucht wurde, um Tausende in England und dann auch in USA, also in den Staaten, zum Herrn zu führen. Ein außergewöhnlich begabter Mann, aber auch ein sehr, sehr demütiger Mann. Schon in jungen Jahren, mit 21 Jahren, als Evangelist unterwegs. Populär, wurde in den ersten Jahren unwahrscheinlich verehrt, könnte man sagen. Aber wenn man dann in seiner Biografie liest, in seinen Tagebüchern, wie dieser junge Mann sich vor Gott gedemütigt hat und wie er immer wieder sich zurückgezogen hat und reflektiert hat, vor Gott stehen geblieben ist, um zu sehen, was alles in seinem Herzen ist, das ist ganz ergreifend zu lesen. Und ich lese immer wieder mit ganz großem Gewinn diese Biografie von Benedict Peters über George Whitefield, der Erwecker Englands und Amerikas. Da kann man auf Seite 336 lesen, dass einer von den Biografen damals schon über die Demut dieses Mannes geschrieben hat. Die Ursache dafür liegt in seiner niedrigen Einschätzung seiner selbst, welche offenkundig aus seinem Glauben floss. Keiner war ärmeren Geistes als er. Keiner sah sich mehr als ein Knecht aller an als er. Keiner war mit größerer Dankbarkeit und Verwunderung erfüllt, wenn ihm die geringfügigste Freundlichkeit von der bescheidensten Person erwiesen wurde. Er dachte, es sei seine Sache, jedermann zu dienen, ihre Lasten zu tragen und über ihre Verluste zu weinen. Aber er scheint nie daran gedacht zu haben, dass sein Bruder ihm gegenüber unter der gleichen Verpflichtung stand. Während seines ganzen Lebens dachte er nie von sich selbst als von einem Menschen von besonderem Gewicht, noch rühmte er sich je seiner einzigartigen Kräfte. Und dann ein schöner Satz, er gebrauchte, was Gott ihm in die Hand gegeben hat, mit der Einfalt eines kleinen Kindes. Ist das nicht schön? Ein Mann reich begabt, überall im Land bekannt, darüber hinaus. Aber er diente dem Herrn mit der Einfalt eines kleinen Kindes. Rechnete nie damit, dass auch andere ihm mal einen Gefallen tun könnten oder dazu verpflichtet wären. Ich wünsche, dass wir das von dem Herrn Jesus und dass wir das auch von diesen Leuten, wie zum Beispiel Whitefield, lernen. Von Martha wird gesagt, Martha aber, betont, war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Während Maria, unbeeindruckt von der Hektik der Martha zu den Füßen des Herrn Jesus sitzt, wird also Martha, wie man auch übersetzen kann, abgezogen durch vieles Dienen. Wir können uns fragen, wovon abgezogen? Das liegt auf der Hand, von dem Wichtigsten, dem Herrn Jesus zuzuhören. Durch zu vieles Dienen kann man Gemeinschaft mit dem Herrn verlieren, die Liebe zum Herrn verlieren, geistliche Kraft und Freude zum Dienst verlieren. Und in unseren Tagen hat das häufig zur Folge ein Burnout, die Managerkrankheit christlicher Funktionäre. Und das ist erschütternd festzustellen, wie viele Brüder, ich kann es von Schwestern nicht sagen, verlieren jede Freude, jede Kraft zum Dienst und lassen sich dann für Monate oder manchmal auch für Jahre krank schreiben, besuchen manchmal psychiatrische Kliniken, um irgendwie wieder zu Kräften zu kommen. Robert Chapman, im 19. Jahrhundert einer der Führer oder Väter der Brüderbewegung, der hatte sich schon in relativ jungen Jahren entschlossen, ein Haus zu mieten mit sehr vielen Räumen. Er war nicht verheiratet und blieb auch unverheiratet bis sein Lebensende, um solche Brüder aufzunehmen, die einen Burnout haben, die nicht keine Freude mehr haben, die nicht mehr dienen können. Und so war dann einige Jahrzehnte, hat er immer mehrere oder weniger viele Gäste bei sich, meist Missionare, die irgendwo dem Herrn dienten, aber nicht mehr konnten. Die durften mit denen zusammenleben, mit denen hat er die Bibel gelesen, mit denen hat er gebetet und sie konnten an seinem Leben auch wieder neu sich aufrichten, was heißt, die Freude am Herrn zu haben und darin auch die Stärke zu haben. Eine ganz bewegende Lebensgeschichte. Ein junger Freund von mir, der überlegt schon vor Jahren mit seiner Frau, ob er nicht heute hier bei uns in der Nähe solch ein Haus mal einrichten sollte, um solche Kandidaten aufzunehmen, mit ihnen eine Zeit zu verbringen, um ihnen Ruhe und Gelegenheit zu geben, sich wieder auf das eine, was Not tut, zu besinnen. Man kann also abgezogen werden durch vieles Dienen vom Herrn selbst. Hier sehen wir am Beispiel der Martha und Maria, dass es so wichtig ist, dass wir diszipliniert und regelmäßig stille Zeit zu den Füßen Jesu haben, ohne nachdenkliches, wiederkauendes Bibellesen und Gebet wird dein und mein geistiges Leben und deine und meine geistige Kraft verwelken wie eine Blume ohne Wasser und Licht. Das ist so. Und dazu gehört Einsatz an Zeit und Disziplin. Ich glaube, dass es oft einfacher ist, joggen zu gehen oder aufzuräumen, zu putzen, im Garten zu arbeiten oder selbst ein Gemeindehaus zu mauern, als in Ruhe und diszipliniert die Bibel zu studieren und zu beten. Ich denke, die Erfahrung haben wir alle gemacht. Ich fand das sehr mutmachend und ehrlich, was Jim Elliot in seinem Tagebuch im Schatten des Allmächtigen geschrieben hat. Am 4. Februar, ich weiß nicht wann, 1950 etwa. Schwierigkeiten, aus dem Wort auch nur den kleinsten Zuspruch zu bekommen. Kein Gebetseifer. Unruhe im Haus, das kalte Wetter und gelegentliche Kopfschmerzen ließen die geistlichen Dinge diese ganze Woche weniger kostbar erscheinen. Wenn ich überhaupt etwas aus der Schrift gewinnen will, muss ich mich zum Bibelstudium mehr zwingen. Die Lust fehlt manchmal völlig. Umso mehr muss ich der inneren Stimme des Gewissens folgen, wenn sie sagt, du sollst. Es ist wichtig, dass ich diese Stimme achten und ihr gehorchen lerne, sonst wird die Gottverbundenheit bei mir nicht zu einem Seelenzustand werden, sondern etwas Momentanes bleiben. Das Hintreten vor den Herrn darf ich nicht davon abhängig machen, dass ein freundlicher Impuls kommt und mich hinführt. Es ist besser, dass ich festen Prinzipien folge, solchen, von denen ich weiß, dass sie richtig sind, ob ich sie erfreulich finde oder nicht. Eigentlich müsste ich den Abschnitt nochmal lesen, der ist so wichtig, denn wir leben in einer Zeit, wo auch viele Evangelikale sagen, ich erinnere an John Eldridge, der wilde Mann und der wilde Messias und so weiter, immer, wenn du keine Lust zum Bibellesen hast, dann lass es doch sein, das bringt doch nichts. Oder auch der von vielen geschätzte Hans-Peter Reuer, der etwas Ähnliches ausdrückt, das hat doch überhaupt keinen geistlichen Gewinn. Wenn du keine Lust zum Beten hast, dann geh doch lieber spazieren und mach was anderes und warte bis zu dem Moment, wo du innerlich da aufgelegt bist, sonst ist das überhaupt nicht effektiv. Jim Elliot sagt etwas ganz anderes. Ich soll mein Gebetsleben, auch mein Bibelstudium nicht abhängig machen von Stimmungen, sondern ich soll festen Prinzipien folgen. Und ich meine, das wäre eine ganz wichtige Aufgabe für jeden von uns, einmal das an sich selbst zu praktizieren, aber das auch anderen Jüngeren beizubringen. Wirklich diszipliniert ein Leben mit dem Herrn zu führen, gerade auch im Bibelstudium und auch im Gebetsleben. Und ich glaube, dass das wirklich einer der wesentlichen Gründe für unsere geistliche Magerkeit in unserem persönlichen auch Gemeindeleben ist. Das erkennt man ja auch in den Gebetsstunden und beim Abendmahl, dass wir einfach nicht mehr zur Ruhe kommen, dass wir uns nicht mehr wie die Maria hinsetzen können, um zuzuhören, uns auf den Herrn zu konzentrieren, seine Worte zu verinnerlichen. Und das kann man in der Kirchengeschichte natürlich bei vielen feststellen und einfach deutlich machen. Männer und Frauen, die nachhaltig geistliche Frucht gebracht und Segensspuren hinterlassen haben, waren immer solche, die disziplinierte Bibelleser und Beter waren. Ob das Georg Müller war, John Wesley, George Whitfield, haben wir daran erinnert, David Brainerd, ganz bewegend sein Tagebuch zu lesen, oder Chapman, oder auch Hudson Taylor, der Mann, den Gott gebraucht hat, um die China-Inlandmission zu gründen und der wesentlich dazu beigetragen hat, dass viele, viele Chinesen in fast allen Provinzen das Evangelium gehört haben. Ich fand das unheimlich beispielhaft, was seine Tochter und sein Schwiegersohn über ihn geschrieben haben. Sie haben ihn oft begleitet, wenn sie dort unterwegs waren in China. Das geschah, wenn sie unterwegs waren, auf Karren und Schubkarren, und die Nächte verbrachten sie in armseligen Gasthäusern, wo meist nur ein großer Schlafraum für Kulis und Reisende zugleich vorhanden war, indem sie mit irgendwelchen Vorhängen eine Ecke für sich und ihren Vater abzutrennen versuchten. Also auch ein malerisches Bild, könnte man sagen. Das waren also große Räume, wo dann die ganzen Kulis oder die Eselstreiber dann übernachteten. Ein großer Schlafraum für alle Reisende. Und dann haben sie versucht, für ihren alten Vater und für sich eine kleine Ecke mit Decken oder Vorhängen abzutrennen. Jetzt Zitat. Und dann, nachdem der Schlaf die meisten übermannt hatte und etwas Ruhe eingekehrt war, hörten wir, wie ein Streichholz angezündet wurde und sahen das Flackern eines Kerzenlichtes, das davon sprach, dass Hudson Taylor, so müde er auch war, über der kleinen Bibel saß, die er immer zur Hand hatte. Die Zeit von morgens 2 bis 4 Uhr nahm er sich zum Gebet. Das war eine Zeit, in der er sicher ging, in seinem Harren auf Gott nicht gestört zu werden. Das ist Disziplin. Der hatte eine Menge zu tun, dieser Mann. Der hatte später mehr als 1000 Mitarbeiter, die in China evangelisierten. Aber er wusste genau, ab 8 Uhr morgens, sage ich mal, in unserer Zeit, da klingelt das Telefon, irgendein Freund ruft an oder sonst jemand. Die E-Mails müssen abgerufen werden. Das ist zu tun und jenes. Wir müssen dafür sorgen, dass wir eine Zeit am Tag haben, nicht unbedingt von 2 bis 4. Ich persönlich würde das überhaupt nicht schaffen. Aber eine Zeit haben, wo wir wirklich mit dem Herrn allein sind und lesen und ausführlich beten können. Bei ihm war es morgens 2 bis 4 Uhr, eine Zeit, in der er sicher ging, in seinem Harren auf Gott nicht gestört zu werden. Das flackernde Kerzenlicht hat uns mehr bedeutet als alles, was wir über Gebet im Verborgenen gehört und gelesen hatten. Es bedeutete Realität, nicht Predigen, sondern Praxis. Das wäre schön, wenn das unsere Kinder, auch unsere Umgebung an uns sehen und lernen könnte. Aber wir sehen auch hier in dieser Geschichte, dass solch eine Disziplin wie bei der Maria auf Kritik stößt. Und das sollte uns nicht irritieren. Wenn du kritisiert wirst wie die Maria, wenn man dir Zeitverschwendung vorwirft oder wenn dein Leben unproduktiv zu sein scheint, dann denk hier an die Maria, denk an die Männer und Frauen der Kirchengeschichte. So Gott will, werde ich in 14 Tagen Samuel Lempe suchen in China, in Guangzhou, früher Kanton. Ein Bruder, der inzwischen kurz vor die 90 Jahre alt ist, die größte Untergrundkirche in China leitet, etwa 4000 Mitglieder, über 20 Jahre im Gefängnis war, ein fröhlicher Christ im Gefängnis wieder nachgeblieben ist. Er hatte mit 19 Jahren angefangen, obwohl er Konzertpianist war. Und ich glaube, Dietrich und auch Martin, die können Lieder davon singen, wie oft man am Tag üben muss, um Beethoven, Bach und die Romantik oder wer auch immer zu spielen. Er hat mit 19 Jahren angefangen, obwohl er Konzertpianist damals schon war, Teile der Bibel auswendig zu lernen und konnte dann mit 20, 21 Jahren Römer bis Hebräer auswendig, die Briefe des Paulus, Johannes 13 bis 17 auswendig, die Bergpredigt Matthäus 5 bis 7 auswendig und einige Psalmen. Damals hat er noch nicht gewusst, warum das so wichtig war für ihn. Er hat es aus Liebe zum Herrn getan. Und wahrscheinlich haben ihm auch viele Freunde vorgeworfen: Hör mal, nimmst du dir das so viel Zeit für? Liebe Zeit nochmal, diese vielen Kapitel in der Bibel auswendig lernen. Er hat es getan, es war keine Zeitverschwendung, denn als er dann mit 28 Jahren ins Gefängnis kam, obwohl er verheiratet war, ihr könnt es nachlesen im Buch Samuel Lemp, Niemals allein. Dann hat man ihm die Bibel abgenommen, er hat sie 20 Jahre nicht wiedergesehen. Keine Gemeinschaft mit der Bibel, keine Gemeinschaft mit Christen. Und dann konnte er rezitieren aus dem, was er in jungen Jahren gelernt hatte. Und das hat ihm die Freude gegeben und die Kraft, dort 20 Jahre lang in diesen Umständen, jeden Tag 12 Stunden harte Arbeit, 20 Jahre jeden Abend 2 Stunden politische Umerziehung, ein fröhlicher und glaubwürdiger Christ zu sein. Wie schön, dass wir das Vorbild der Maria vor uns haben. Aber rechne damit, dass andere Mitchristen das ganz anders sehen und vielleicht auch dich kritisieren. Und hier sehen wir jetzt, wie die Martha reagiert. Die Bibel schreibt hier, sie trat aber hinzu. Also während die Maria da, können wir uns ja gut vorstellen, ganz versunken und voller Freude auf den Jesus sieht und mit offenen Mund und Augen dem Herrn Jesus zuhört. Sie trat aber hinzu, die Martha. Sie war Hausbesitzerin und wahrscheinlich hatte sie also ein großes Zimmer, wie das damals im Orient üblich war, vielleicht durch einen kleinen Mauervorsprung, so eine Küche und offene Feuerstelle abgetrennt. Aber sie hatte alles im Blick, sie sah den Herrn Jesus natürlich, sie sah die Jünger und sie sah natürlich auch ihre Schwester Maria dort und sie konnte überhaupt nicht begreifen, wie die da so sitzen konnte. Und ich kann mir gut vorstellen, wie sie innerlich gekocht hat, während sie am Kochen war. Und während die Maria seelenruhig und unbeweglich da sitzt, mit verklärtem Blick auf den Herrn Jesus guckt. Und wahrscheinlich hat sie gedacht, so stelle ich mir das vor, hier, ich bin am Arbeiten, schwitzen und diese faule Socke da, die sitzt da und bewegt sich nicht. Das ist doch überhaupt nicht zu fassen. Und ein weiteres Problem, auf mich guckt hier gar keiner. Keiner sieht, was ich hier alles mache und wie ich am Wühlen bin. Und ich kann mir dann vorstellen, wie sie dann doch versucht hat, deutlich zu machen, dass sie auch noch hier im Haus ist und wie sie beim Kartoffelschälen plötzlich mal ein bisschen gehustet oder geräuspert hat. Keiner guckte zu ihr rüber. Oder wie sie dann vielleicht mal tief geseufzt hat, aber ohne Erfolg. Und schließlich hat sie dann angefangen, so stelle ich mir das vor, mit dem Geschirr zu klappern, damit ein Lärm entsteht und man sich doch endlich auch mal umdreht und sie sieht. Wahrscheinlich hat sie irgendwann dann mit ihrem Mund gezischt oder irgendwie laut von sich gegeben in Richtung Maria, aber die war wie taub. Und dann, ja, da stieg ihr Blutdruck, roter Kopf. Vielleicht hat sie dann noch eine Knoblauchzehe genommen und in Richtung Maria geworfen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ihr platzt der Kragen. Sie tritt hinzu, unterbricht die Predigt des Herrn, muss man sich mal vorstellen, und kommt wahrscheinlich mit ihrem Kochlöffel, geht die los, stampft voran, und sagt zum Herrn, Herr, ist dir eigentlich egal, dass ich allein dir diene und die Maria, die sitzt da und hört nur zu? Sie hätte ja auch ganz höflich der Maria fragen können oder mal freundlich auf die Schulter tippen können, aber vielleicht könnte es mir ein bisschen helfen. Nein, nein, das muss sie jetzt demonstrieren. Das muss sie dem Herrn sagen. Und sie macht das in aller Öffentlichkeit. Ich habe den Eindruck gar nicht so sehr um die Maria hier bloßzustellen, sondern aus Verletztheit, dass keiner sie sieht, wie sie hier gewühlt und gearbeitet hat. Damit auch alle sehen, was sie für ein Typ ist. Und ich glaube, das ist ein ganz bekanntes Phänomen unter uns auch. Wir kritisieren andere, weil wir glauben, selbst so wenig beachtet zu werden, zu wenig gelobt werden, zu wenig Anerkennung kriegen. Martha-Christen beklagen sich oft und schnell über Maria-Christen. Und wenn wir ehrlich sind und in unser Herz hineingucken, dann müssen wir das auch in unserem Leben entdecken. Also eine ziemlich peinliche Situation. Versucht euch das mal bildlich vorzustellen, was hier los ist. Der Herr predigt, Maria hört zu, die Jünger, hoffe ich, haben auch alle zugehört, wahrscheinlich schon. Und da stampft jetzt die Martha da rein und macht diesen Lärm und ja, demonstriert ihren Wutausbruch hier. Maria, die wird wahrscheinlich blass geworden sein über diesen öffentlichen Rüffel. Aber interessant ist, dass sie kein Wort der Erwiderung sagt, sondern sie überlässt es dem Herrn. Ja, und jetzt müssen wir viel Zeit haben, über die Seelsorge des Herrn zu sprechen, die mit Martha, Martha beginnt. Zweimal wird ihr Name hier genannt, damit beginnt der Jesus seine Seelsorge. Und jedes Mal, wenn wir in der Bibel einen Namen doppelt finden, ob das Simon Simon ist, Martha Martha, wen haben wir noch? Saul Saul, dann wird es sehr, sehr ernst. Und das wollte der Jesus damit deutlich machen. Und das gehört auch, glaube ich, zu der Seelsorge des Herrn Jesu. Das können wir natürlich nicht so ohne weiteres kopieren. Aber ich glaube, wenn der Jesus uns gebrauchen möchte, dann werden wir das auch lernen, in der rechten Weise, aber auch mal deutlich zu werden, nicht nur hinzuhören, uns in die Situation anderer zu versetzen, sondern auch mal ernste Dinge zu sagen, wenn es nötig ist, wenn solche Leute unter uns, die Diener sind, aber sich nicht gut benehmen oder wirklich hier auch anderen Schaden zufügen. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Das war das Riesenproblem der Martha und möglicherweise auch unser Problem. Besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Das war nicht verkehrt, dass sie hier die Jünger und den Jesus bewirtet, aber viele Dinge beschäftigten sie und das löst ihre Sorge aus. Eines aber ist nötig, eins ist notwendig. Und das haben wir an manchen Stellen der Bibel, ich kann sie jetzt nicht alle wiederholen, Aber ich erinnere nur an Psalm 27, Vers 4, wo David betet: Eins habe ich von dem Herrn erbeten, danach will ich trachten, im Hause Gottes zu wohnen und die Lieblichkeit des Herrn oder seine Herrlichkeit anzuschauen, alle Tage meines Lebens. Das war das eine, was David in jungen Jahren zumindest sich vom Herrn erbeten hat. Welch ein wunderschönes Gebet. Oder Philipper 3, Vers 14, der Apostel Paulus: Eines aber tue ich, vergesse, was da hinten ist, mich ausstrecke nach dem, was vorne ist. Er hat ein Ziel für sein Leben und dem wurde alles andere untergeordnet. Und das war bei Martha nicht im rechten Verhältnis. Maria hatte das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Wie schön, dass der Jesus hier eingreift und Maria sich nicht rechtfertigen muss. Sie saß zu den Füßen Jesu und hörte zu. Und das ist die Voraussetzung, um gesegnet und erfüllt von dem Herrn und ohne Stress und Schienen nach Anerkennung zur Ehre Gottes zu dienen. War Martha beleidigt nach dieser Korrektur, nach dieser Seelsorge des Herrn? William MacDonald hat einmal geschrieben: Wie wir auf Kritik reagieren, ist der Lackmustest eines christlichen Charakters. Wie reagierst du auf Kritik? Da kann man gut erkennen, welchen Charakter du hast und was du in der Schule des Herrn gelernt hast. Martha reagiert nicht mit Rechtfertigung, sondern, wie es mir scheint, ich lese zwischen den Zeilen, mit Selbstprüfung. Auf jeden Fall, sie ist still. Sie sammelt nicht Stimmen der Jünger Jesu, um ihre Partei der christlichen Aktivisten zu stärken. Sie zieht sich auch nicht beleidigt in eine Schmollecke zurück, um in Depressionen zu verfallen nach dieser Bloßstellung. Sie wirft auch nicht ihr Handtuch und kündigt ihren Dienst und sagt, wenn das so ist, dann sollen doch die anderen die Arbeit machen. So reagieren wir oft, wenn wir korrigiert werden, wenn wir kritisiert werden. Nein, sie nimmt Korrektur an. So scheint es mir, eine ganz wichtige Lektion für alle unter uns, die aktiv dem Herrn dienen möchten. Spurgeon sagte einmal: Ich habe aus der Kritik meiner Feinde mehr gelernt als aus den Schmeicheleien meiner Freunde. Also selbst wenn wir ungerecht kritisiert werden, und hier war es ja mit Recht, dann sollten wir dafür dankbar sein und das auch aus Gottes Hand annehmen. Spurgeon hat viel mehr gelernt aus der Kritik seiner Feinde, aus den Schmeicheleien seiner Freunde. Das wünsche ich mir auch, dass ich das lerne. In Johannes 12, da finden wir die letzte Erwähnung von der Martha im Neuen Testament. Da lesen wir nur noch: Jesus kam 6 Tage vor dem Pass nach Bethanien, wo Lazarus, der gestorben war, und so weiter. Sie machen ihm nun da selbst ein Abendessen und ganz schlicht und einfach, und Martha diente. Der kritisiert nichts, steht nur einfach, sie diente. Und ich glaube, dass man hier erkennen kann, dass sie gelernt hat, zu dienen, nicht mehr um aufzufallen, sondern um ihm, dem Herrn Jesus, ein Abendessen zu machen. Sie machen ihm nun da selbst ein Abendessen. Wie schön, wenn wir das auch lernen. Sie wollte dem Herrn Jesus und den Jüngern Freude bereiten, um ihn, den Herrn Jesus, zu ehren. Vielleicht darf ich noch kurz etwas sagen, auch zu der Maria. Das ist aber, wie gesagt, eigentlich ein Thema, ein abendfüllendes Thema für sich. Auch die letzte Erwähnung von Maria, die wir hier finden, und nur Johannes berichtet, dass Maria bei dieser Gelegenheit, wo dem Herrn Jesus das Abendessen gemacht wird, sie dann diese Salbe nimmt und die Füße des Herrn Jesus salbt und dann die Füße mit ihren Haaren abtrocknet. Die anderen Evangelisten beschreiben, also Matthäus und Markus, wie Maria das Haupt des Herrn Jesus salbt. Nur Johannes schildert, wie sie die Füße des Herrn Jesus salbt. Und das finde ich so schön, diese 3 Szenen, wo wir die Maria immer zu den Füßen des Herrn Jesus finden. Wir haben jetzt Johannes 11 überschlagen. Lukas 10, sie lernt zu den Füßen des Herrn Jesus. In Johannes 11 finden wir sie, sie wirft sich zu den Füßen des Herrn Jesus nieder und sagt zu ihm: Herr, Also erkennt damit die Herrschaft über ihr Leben an. Und hier finden wir sie wieder zu den Füßen des Herrn, die sie dann auch salbt. Mit der Folge, dass das Haus von dem Geruch der Salbe erfüllt wurde. Das schildert auch nur Johannes. Ich finde das auch sehr, sehr schön. Die anderen Evangelisten schildern das nicht. Also hier wird ein Wohlgeruch in diesem Haus verbreitet. Einmal der Herr duftete. Es war ja ein ganz kostbares Salböl, was hier ausgegossen wurde. Einmalig wurde hier eine Flasche zerbrochen und der ganze wertvolle Inhalt, ein Jahresgehalt in etwa auf die Füße und auf das Haupt des Herrn Jesus ausgegossen. Und der Jesus duftete. Aber Maria, das schreibt auch nur Johannes, nahm dann ihre Haare und trocknete die Füße des Herrn Jesus ab. Und das bedeutete, dass sie auch duftete. Und nur Johannes berichtet, das Haus wurde von dem Duft der Salbe der Nade erfüllt. Also, der Jesus duftete, die Maria duftete und alle im Haus waren, letzten Endes sogar die Jünger, nahmen etwas von diesem Duft mit. Ist das nicht schön, welch ein Wohlgeruch hier von einer Schwester ausgibt, ja, die ihre ganze Liebe und Dankbarkeit zum Herrn ausdrückt, indem sie all das, was sie hat oder das Beste, was sie hat, kaputt bricht, um es auszugießen über den Herrn Jesus. Eine wunderschöne Szene, über die wir viel nachdenken sollten. Jeder von uns bringt einen Geruch mit. Wonach riechst du? Welche eine Atmosphäre verbreitest du, verbreite ich? Der Selbstdarstellung, gesehen werden wollen, der Kritiksucht, der Erotik, der Rast- und Ruhelosigkeit, was geht von dir aus? Hier dieses wunderschöne Vorbild einer Frau, die so von dem Herrn Jesus erfüllt war, ja, dass sie praktisch ein Segen ist für alle. Eine große Ermutigung für den Herrn Jesus, diese Liebe der Frau zu sehen. Sie selbst strahlt etwas aus von diesem Duft und die Jünger. Selbst ein Judas muss etwas mitnehmen, wird allerdings provoziert. Er platzt geradezu und kann sich nicht mehr halten, sondern outet sich, dass er ein Dieb ist. Auch das schildert nur Johannes. Welch eine wunderbare Szene, schenke der Herr, dass ansatzweise etwas in unserem Leben zu erkennen ist. Völlige Hingabe an den Herrn wird auch oft Protest unter unseren Mitmenschen, auch unter unseren Geschwistern herausfordern. Ganz sicherlich, rechne nicht mit Beifall, wenn du auch dein Bestes, was du hast, dem Herrn gibst. Gibt es viele Beispiele für. Erlaub mir, dass ich noch eins zitiere. In dem Büchlein von Piper über John Payton, gewürdigt zur Schmach. John Payton wurde ja Missionar, Pioniermissionar unter den Kannibalen auf den Neuen Hebriden Richtung Australien da unten, auch im 19. Jahrhundert. Ganz hoch interessante und bewegende Geschichte. In jungen Jahren hat er sich dem Herrn ergeben, wollte Missionar werden. Seine Eltern hatten lange für ihn gebetet, dass doch gerade ihr ältester Sohn auch sich dem Herrn weiht. Und das geschieht dann auch. Er hatte viel gearbeitet in der eigenen Gemeinde, Kinderarbeit gemacht und alles Mögliche. Und dann kam der deutliche Ruf des Herrn. Die Eltern waren total einverstanden, zu den Kannibalen zu gehen. Und das, ich zitiere jetzt, Peten hatte den Mut, die Kritik zu überwinden, die ihm von respektierten Ältesten entgegengebracht wurde, weil er auf die neuen Hebriden gehen wollte. Ein gewisser Mr. Dixon explodierte förmlich. Die Kannibalen werden sie fressen. Aber Peten sagte darauf, Mr. Dixon, Sie sind schon in den Jahren fortgeschritten. Also ein junger Bruder sagt das hier. Und Sie haben die Aussicht, bald im Grab zu liegen und von den Würmern gefressen zu werden. Ich bekenne Ihnen, dass wenn ich nur leben und dem Herrn dienen und ihn ehren kann, mir es einerlei ist, ob ich von Kannibalen aufgegessen oder von den Würmern verzehrt werde. Und an dem großen Tag meiner Auferstehung wird mein Leib so heil wie Ihr Körper in Gleichheit mit unserem Erlöser auferstehen. Das ist nicht eine sehr weise und schöne Szene. Die Kannibalen werden sie fressen. Also rechne nicht mit Beifall, wenn du dich dem Herrn restlos auslieferst. Und so war es auch hier. Die Jünger explodieren. Aber Maria schweigt, wie damals in Lukas 10. Und der Jesus greift ein. Er sagt einmal zu Judas, und das finden wir auch nur in diesem Evangelium, erlaube ihr es auf den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt zu haben. Und zu den Jüngern, die alle eingestimmt haben in den Protest des Judas, welch eine Verschwendung! Lasst sie, was macht ihr Mühe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Sie hat getan, was sie vermochte. Wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt wird in der ganzen Welt, wird auch von dem geredet werden, was diese getan hat zu ihrem Gedächtnis. Ist das nicht großartig? Jesus sagt, überall, wo das Evangelium verkündigt wird, da wird man sich erinnern an das, was sie getan hat. Sie hat nicht ihre Ehre gesucht. Sie wollte sich nicht verwirklichen. Aber in 1. Samuel 2 oder 3 lesen wir, dass Gott sagt, die mich ehren, werde ich ehren. Und genau das tut hier der Jesus mit der Maria, die dort sitzt und schweigt. Ich schließe mit dem bekannten Satz von Jim Elliot. Der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht behalten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Auch ein junger Mann mit 29 Jahren gestorben, ermordet von Aukas, der sein Leben hingegeben hat, das Einzige, was er hatte, um es auszugießen, auch über den Herrn zu seiner Ehre. Und ich wünsche, dass diese Szene, ich habe sie nur sehr, sehr flüchtig und oberflächlich mit euch betrachten können, uns doch irgendwie anreizt, den Herrn zu bitten, Herr, schenk uns diese Liebe, diese Hingabe, diese Selbstlosigkeit, dass wir dir wirklich dienen können in einer Weise und dich anbeten können, dir Freude bereiten können, hier in dieser Zeit, in dieser Welt. Amen.